Guten Morgen. Ich freue mich wieder bei euch zu sein nach langer Zeit. Wie heißt es nach einer langen Trauer, wo ich euch nicht sehen durfte, bin ich wieder bei euch. Und ich freue mich wirklich, euch zu sehen. Jochen, klasse Musik. Kann es sein, dass manche der Anklänge irgendwie an Pink Floyd ein bisschen erinnert haben? Hey, ich achte nicht nur auf deine Schuhe, ich habe auch auf deine Musik gehört. Ja, ein tolles Thema. Und ich danke dir, lieber Rainer, dass du das so toll vorbereitet hast. Etwas, was nirgendwo steht, ist meine Herkunft. Also in YouTube oder so. Ist ein bisschen was dabei, aber viele wissen gar nicht. Ich komme aus einem Dorf und meine Familie, mütterlicherseits, die heißt Vecellio, aus Italien, aus dem Norden Italiens. Und mein Vorfahre war der Maler Tizian. Und ich habe ganz viel übrig für diese Bilder. Ich selbst bin nicht begabt. Mein Onkel malt hervorragend. Mein Sohn kann malen. Ich kann es nicht. Ich kann Schlagzeug spielen. Aber ich habe mich sehr gefreut über diese Bilderstellung, weil sie hat in zwei Bildern tatsächlich mal, auch in diesem zweiten Bild, diese Frau, die hinten mit dem Hund spazieren geht, völlig achtlos. Und ich hatte mir wirklich überlegt zu dem heutigen Tag, was kann ich euch mitbringen? Was möchte Gott euch sagen heute? Und ich bin Gott dankbar, dass ich euch dienen darf. Das ist mein echtes Ansinnen. Deswegen bin ich hier. Vielleicht hat Gott mir doch eine Gabe gegeben, wer weiß. Dieser Text ist interessanterweise, steht in diesem Monat mit einem bestimmtes Ereignis. Nämlich Millionen von US-Amerikanern feierten vor zwei Wochen den sogenannten Martin Luther King Tag. Das ist in Amerika der erste Feiertag des Jahres. Und du hattest ja vorhin gesagt, ich bin ja immer noch Stadtrat und bin politisch engagiert. Und es gibt für mich kein besseres Betätigungsfeld, weil ich bin kein Stadtrat, der nur im Rathaus sitzt und die Entscheidungen trifft für seine Stadt. Bei 86.000 Einwohnern sind es einige Entscheidungen, die zu treffen sind. Sondern mir geht es so wie Martin Luther King. Der Geist treibt mich oftmals in die Stadt. Und gerade dort, wo die Menschen Not haben. Und die sind verwundert darüber, dass Menschen wie ich dann dort sind. Und dann, was machst du eigentlich hier? Da bist du eigentlich im Rathaus. Dann sage ich, nein, es ist mir lieber, dass ich bei den Menschen bin. Und Martin Luther King war so ein Mensch. Und ich glaube, der Text heute hat sehr viel mit seinem Wirken zu tun. Der war ja kein Politiker, war ja Baptistenpastor, aber er war trotzdem politisch. Und so ist es bei mir. Gut, ich bin Politiker, aber es ist mir wichtig, das zu tun, wo der Herr mich hinführt, zu tun. Das ist mir wichtig. Deswegen werde ich etwas weniger auf den Text heute eingehen, dafür mehr auf die Ausführung, wie wir heute als Gemeinde Speyer das leben können. Im Übrigen, Gemeinde Speyer, herzlichen Glückwunsch zu eurem Pastor. Ich habe mich sehr gefreut, das zu hören, denn es ist ja so der Wächter, der Pastor, der auf uns aufpasst, der uns hilft, voranzukommen, der diese Verbindung immer wieder zwischen Gott und uns herstellt, die Schrift uns auslegt. Es ist so wichtig, einen Pastor zu haben. Übrigens, wir sind auch auf der Suche nach einem. Weil wir haben nämlich eigentlich zwei Pastoren verloren. Der Daniel Wiche in Worms, der Pastor, ist weggegangen. Und der Daniel Weber wird demnächst auch gehen nach Thailand. Entsprechend stehen wir auch ohne einen Pastor da. Wobei einen haben wir im Petto. Unseren Altpastor Hilmar Schulze, der dürfte euch ja bekannt sein. Da kommt ein Gesetzeslehrer in einer unehrlichen Absicht zu Jesus, um ihn zu linken. Nichts weiteres. Er provoziert Jesus mit einer Frage, um ihn zu testen. Wirklich wissen will er das nicht, denn es wäre ja ein Wunder. Er ist ja Gesetzeslehrer. Er kennt ja die Gesetze. Und entsprechend auch die entsprechenden Schriften in Levitikus und Deuteronomium. Also aus den Büchern Moses, zwei davon, die auch zitiert werden. Der griechische Begriff Ekperazo, der hier steht für versuchen, erklärt im griechischen Urtext, dass es ein bösartiger Versuch ist, also eine falsche Prüfung, also eine ganz linke Tour, mit dem dieser Gesetzeslehrer Jesus sozusagen testen wollte. Aber trotz seinem Wissen und obwohl er das Gesetz zu halten versuchte, fragte er nun nicht, wie geht denn das, meinen Nächsten so sehr zu lieben wie mich selbst? Ich möchte es ja, aber ich weiß nicht wie. Nein, der Schriftgelehrte wollte sich selbst rechtfertigen und fragt, wer ist denn mein Nächster? Na Jesus, jetzt sag doch mal, jetzt sag du mir doch mal, wer ist denn mein Nächster? Ja, mal sehen, was du antwortest. Merkt ihr den Ton? Und dahinter steht eine Frage, die oftmals ich immer wieder in Gemeinden finde. Muss ich mich denn um jeden kümmern? Kann ich das überhaupt? Es reicht doch wohl aus, wenn ich meine Familie liebe und ein paar gute Freunde. Ich habe genug zu Hause, Hof, Garten, mein Auto. Ich muss mich um alles kümmern. Reicht das dann nicht aus? Und die Antwort Jesu ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und in einigen Punkten möchte ich versuchen, dieses Gleichnis zu erklären. Den Christen konkret heißt, den Nächsten zu sehen. Da liegt ein Mensch im Wüstensand. Sehr düster, sehr schön gemalt. Zusammengeschlagen, blutig, halb tot, halb nackt. Die Wunden schmerzen, kein Wasser in der Nähe. Und er hört Schritte. Er bekommt Hoffnung. Ein Pastor kommt. Halleluja. Gott sei Dank. Einer, der das Gesetz Gottes kennt und weiß, was Gott von uns Menschen fordert. Liebe üben, anderen wohl zu tun und mitzuteilen. Und ein Mann kommt deswegen, der ist fähig, seinem Leib und seiner Seele zu helfen, ein Priester. Aber es ist unglaublich, dieser Mensch geht vorüber. Wo gibt's das denn? Ja, er wechselt auf die andere Seite. Wie wir manchmal auch die Seiten wechseln, wenn wir in der Fußgängerzone von Speyer laufen oder von Worms und sehen vielleicht irgendwelche Menschen, die uns gerade mal nicht passen. Denn das passiert oft. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Wer weiß, was das für einer ist. Und so machen wir lieber Umwege um unangenehme Zeitgenossen, würden wir sagen. Vielleicht hatte er Angst, die Räuber wehen noch in der Nähe. Vielleicht hatte er ja keine Zeit, denn der nächste Gottesdienst wartet ja. Oder vielleicht hatte er ja seinen besten Anzug an, den er sich nicht schmutzig machen wollte. Vielleicht konnte er auch kein Blut sehen oder hat sich geekelt. Kurze Zeit später kam ein Levit, also ein weiterer Diener am Heiligtum, ein Diakon, ein Geistlicher. Aber auch er geht vorüber nach dem Motto, ich bin fromm, ein toller Mann, was gehen mich die anderen an? Und dann kam aber ein Samariter, sozusagen ein Halbjude, ein Verachteter in den Augen des Volkes Israel. Gerade er aber geht nicht vorüber. Er hatte Erbarmen mit dem Halbtoten, ging zu ihm hin und verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf. Das war die damalige Erste-Hilfe-Ausstattung. Also wenn ihr mal Öl und Wein im Auto habt und werdet angehalten, ihr könnt theologisch das belegen. Liebe Geschwister und Freunde, die Frage ist nicht, wer ist mein Nächster, sondern die Frage muss lauten, wen darf ich dem Nächsten werden? Wen darf ich dem Nächsten werden? Ich, du, ihr. Lasse ich das überhaupt zu? Der Priester und der Levit waren sich trotz Bibelkenntnisse nur selbst die Nächsten. Fromm und doch grausam. Das gibt es. Die Kombination ist gar nicht mal so selten. Lieblos, kalt, Christsein konkret heißt, dem Nächsten zu sehen und zu helfen. Christsein heißt nicht, an der Not andere vorüberzugehen. Nicht die Straßenseite zu wechseln, nicht die Nase zu rümpfen, nicht selbstgefällig, innerlich und äußerlich unbeteiligt zu bleiben, während andere in Not leiden. Das gilt für Nöte der Seele, wie für körperliche und materielle Not. Du bist Christ? Wem bist du zum Nächsten geworden? Frage. Welche Not oder welcher Mensch hat dich herausgefordert? Wem zeigst du die Liebe Gottes, wenn du liebst, wie du dich selbst liebst? Vor einiger Zeit hat ein Tester, ich glaube, weiß nicht, ob das ADAC war, aber man hatte einen Unfall vorgetäuscht auf einer lebendigen Autobahn, die lebendig befahren. Und man wollte schauen, wie lange dauert es eigentlich, bis jemand hält, nachdem er gesehen hat, dass da jemand in Not ist. Und es dauerte ziemlich lange. Es dauerte ziemlich lange. Und ich weiß nicht mal, wie der Test ausgegangen ist, aber es waren etliche Fahrzeuge, die vorbeifuhren und nicht mal den Anstand machten, anzuhalten. Und stelle man sich vor, du sitzt in diesem Wagen oder du liegst da drin und man sah, die haben das so gestellt, dass man das sehen konnte, dass jemand verletzt ist und der Wagen beschädigt. Und trotzdem hielt niemand an. Es dauerte eine lange Zeit, bis jemand anhielt. Und das hätte jetzt du sein können, das hätte dein Kind sein können, das hätten deine Eltern sein können, dein bester Freund. Man muss sich mal überlegen, wie wir in dieser Gesellschaft wieder es schaffen, mehr Empathie zu bekommen, zusammenzurücken und den Menschen einfach durch unser Zeugnis zu zeigen, wie wichtig das ist, was Gott in unserem Leben getan hat. Denn er würde halten, denn wir sind ihm nur ein Gebet entfernt weg. Und wenn wir dieses kurze Gebet sprechen, hört er. Er hört nicht jedes Gebet. Aber er hört. Jakobus, der Halbbruder von Jesus, schärfte uns in seinem Brief ein, dass Glaube ohne Werke tot ist. In Jakobus 2, Vers 17. Christsein muss auch aus Taten bestehen. Sonst nimmt man uns den Glauben doch gar nicht ab, Leute. Drei Stichpunkte, wie wir diese Barmherzigkeit erfüllen können. Das erste Stichwort ist Mission. Oft werden die Wörter Mission und Evangelisation als Synonyme verwendet. Andere meinen, Mission findet im Ausland statt und Evangelisation im Inland. Das ist natürlich falsch. Mission und Evangelisation sind nicht dasselbe. Mission ist mehr als Evangelisation. Mission beinhaltet aber Evangelisation. Der Begriff Mission aus dem Lateinischen heißt ja Sendung. Und dazu gibt es vier wichtige Punkte, die wir mitnehmen können aus diesem Gottesdienst. Erstens, der Gott, der Vater, unser Gott, der Schöpfer, ist der Sendende. Er sendet uns aus. Missio Dei, Gottes Mission. Nicht Mission Impossible, sondern Mission is possible. Nämlich, wenn er uns sendet, dann gibt er uns auch alles dazu, was wir brauchen. Ich habe mich oft gefragt, bei manchen Gottesdiensten, gerade so Biker-Gottesdienste und anderen, was passiert denn, wenn meine alte Crew mal wieder auftaucht, ne, und den Carlos sieht? Was ist denn dann los? Aber ich bin sicher, und bis jetzt habe ich das immer so erfahren, und ich habe Zuversicht in Gott, dass er seine schützende Hand auf mich hält. Und sogar diese Menschen, die inzwischen von mir natürlich distanziert sind, weil das sind zwei verschiedene Welten, auf mich hören, auf wen sonst? Wenn nicht auf einen ehemaligen Ex-Hocker. Zweitens, Jesus ist der Gesandte. Er erfüllt den Auftrag seines Vaters. Die Kreuzigung ist dabei der Tiefpunkt und Höhepunkt zugleich. Der Tiefpunkt, weil es uns zerreißt, wenn wir darüber nachdenken, wie dieser geliebte Sohn Gottes ans Kreuz genagelt wird und bluten muss und leiden muss. Für uns, für unsere Schuld. Damit wir eine Chance haben, mit ihm gemeinsam zu leben. Und der Höhepunkt, weil von diesem Kreuz steigt er hinab und wird lebendig für jeden von uns zur lebendigen Hoffnung Christi. Drittens, wer an ihn glaubt, ist von ihm gesandt. Das sagt der Herr direkt am Auferstehungstag. So wichtig ist ihm diese markante Botschaft, dass er uns hinaussendet. als deine Botschafter an Christi statt, wie es Paulus den Korinthern schreibt. Viertens, Jesus vergleicht seine Sendung mit unserer. Paulus bestätigt das, gerade wenn er den Korinther sagt, ihr seid Botschafter an Christi statt. Genauso gut hätte Paulus auch euch schreiben können. Liebe Gemeinde Speyer, ihr seid Botschafter an Christi statt, hier auf Erden. Ihr seid die Botschafter. Ist das nicht herrlich? Ich bin Botschafter. Ich gehe nachher in die Fußgängerzone, verteile Flyers und sage, ich lade Sie ein zum kommenden Gottesdienst in die Speyerer FEG. Wer sind Sie? Entschuldigen Sie. Ich bin Botschafter an Christi Stadt. Jesus schickt mich, um Sie einzuladen. So einfach ist das. Und ja, natürlich werden Sie lachen. So what? Aber der Flyer ist los. Und die Einladung? Fragezeichen. Man darf schauen, wie Gott das regelt. Und gespannt sein, was Jesus tut. Kann man die Mission von Jesus wirklich mit unserer vergleichen? Ja, man kann es. Denn wir sind die Botschaft an Christi Stadt auf Erden. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Hier kommt das Wort Diakonesei aus Markus 10, 45. Diakonie, Speyer, ein großer Begriff. Wir dienen den Menschen. Ich diene euch heute Morgen. Und ich bin dankbar, dass Gott mich gebrauchen kann, dass ich zu euch kommen darf, dass ihr mich eingeladen habt. Das ist für mich ein Vorrecht. Aber es macht mich in der Seele still und dankbar, nicht stolz. Der Abschluss von Vers 45 bei Markus 10 lautet übrigens, er gab sein Leben, um zu dienen, und er gab sein Leben als Lösegeld für viele. Für viele. Wenn den Jüngern gesagt ist, wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch, dann bleibt uns der Auftrag, die gute Nachricht, das Evangelium unter den Menschen zu bringen und ihnen zu dienen. Und unser Auftrag heißt verbale Verkündigung. Wir können es ja nicht anders machen. Das ist praktisch das sozialdiakonische Handeln, das auch Martin Luther King bewegte. Dem war das egal, ob du schwarz oder weiß warst. Er hat sich in Chicago für weiße Müllabfuhrmitarbeiter genauso eingesetzt wie die schwarzen Entrechteten im Süden. Warum? Weil Jesus es so wollte. Weil Jesus ihn gesandt hat. Weil er merkte, Gott ist mit ihm und schickt ihn auf diesen speziellen Mission. Was er nicht wusste, dass er umgebracht wird. Und um Letzteres geht es hier. Jesus sah die Hungernden und sättigte. Er gab sich mit sozialen Randgruppen ab, zum Beispiel in Matthäus 9. Oder nahm sich der Kranken und Behinderten an. Unser Beispiel in diesem Fall ist eben der barmherzige Samariter. Ich erlebe das in meiner Arbeit als Stadtrat, wenn ich die Risikobezirke, die Randbezirke unserer Stadt besuche, immer wieder. Ich sehe Kranke, ich sehe ältere Menschen, die nicht mehr können, die am Rande ihrer Existenz leben. Ich sehe Kinder, alleinstehende, unbegleitete, minderjährige Kinder, die zwar vom Jugendamt in dem Sinne begleitet werden, aber sie sind arm. Sie haben keine eigenen Mittel. Zweitens, Stichwort Dienst. Also, da sind wir wieder bei der Diakonie. Diakonische Arbeit soll in der Gemeinde Gottes eine Selbstverständlichkeit sein. Dazu drei entsprechende Stellen. Aus dem Lobpreis des Zacharias aus Lukas 1, 74, dass wir gerettet aus der Hand unseren Feinden ohne Furcht ihm dienen sollen, in Helligkeit und Gerechtigkeit alle unsere Tage. Steht sofort am Anfang von Lukas, dass wir ihm dienen sollen. Aus dem 1. Thessalonicher Brief. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Da haben wir wieder das Wort dienen. Und drittens aus Hebräer 9, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von den toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Denn Leute, sagen wir mal ehrlich, wir schauen in den Spiegel und sehen, es sind nicht nur lebendige Werke bei uns. zumindest mal, wenn ich das sehe bei mir, denke ich, das sind auch viele tote Werke, wo ich mir echt im Nachhinein überlegt habe, war das Gottes Wille, da hinzugehen und da was zu tun? Hast du das nicht aus Eigensucht gebracht? Oder um dich zu Größe zu machen? Hey, guck, ich bin es, der Stadtrat Riva, der hat mal wieder was für euch getan. Und das zu hinterfragen im Lichte Gottes, lässt mich persönlich manchmal ganz schön alt aussehen. Gut, ich bin alt, aber noch älter. Gott zu dienen heißt, Menschen zu dienen, die Nöten haben. In die heutige Zeit übersetzt kann man von Personengruppen sprechen, die sich in schwierigen Lebensverhältnissen befinden, deshalb unsere besondere Unterstützung brauchen, besonders eben Kinder und andere und ältere Menschen. Ich weiß nicht, wer von euch Ole Hallesby kennt. Das ist ein bekannter Theologe, der ja wundervolle Bücher geschrieben hat. Und der beschreibt in seinem Buch, unsere Kraft wächst aus der Stille, den persönlichen Gewinn, den wir empfangen, wenn wir dienen. Und er beschreibt es in folgenden Worten. Wir können keine reinere und tiefere Freude erfahren, als die, die uns erfüllt, wenn wir anderen dienen. Es sind nicht nur die frohen Gesichter, die dankbaren Blicke der Menschen, denen wir geholfen haben, welche unser Leben mit Reichtum und Freude erfüllen. Noch wichtiger ist, was in unseren Seelen geschieht. Dienen zu dürfen, ist der natürlichste Ausdruck der Liebe. Ist das nicht wunderbar? Dienen zu dürfen, ist der natürlichste Ausdruck der Liebe. Mich erfüllt das immer. Weil es gibt Dinge, da wird Stadtrat Riva nicht gesehen, da wird einfach nur der Mensch Carlo Riva gesehen, der von Gott gesegnet ist, der von Gott gerettet ist und lostigert und den Menschen versucht zu helfen, wo sie einen ansprechen. Und das sieht niemand. Dann gehe ich nach Hause und bin einfach Gott dankbar, dass er mich gebrauchen kann. Dann lobe ich Gott. Darum übertrifft die Freude und tiefe Befriedigung des Dienstes alle anderen Freuden, schreibt Ole Hallesby. Das ist doch nachzuempfinden. Das griechische Wort Diaknos bezeichnet den Boten, jemand, der eine wichtige Nachricht zu übermitteln hat. Also auch durchaus das Dienst am Wort. Wir sollen die Menschen in unserer Gesellschaft von dem Wort erfahren, wenn wir als Botschafter nicht hinausgehen und es ihnen sagen. Von wem denn? Ich muss ganz ehrlich sagen, in der Zusammenarbeit mit manchen anderen Kirchen und Gemeinschaften habe ich schon meine Zweifel. Wenn auf einmal Yoga im Mittelpunkt steht und inwieweit wir sozialdiakonisch aktiv werden, aber mit welchem Beweggrund? Was steckt dahinter? Und was ist denn die Botschaft oftmals? Da habe ich mich manchmal gefragt am Gottesdienst, okay, um was ging es hier eigentlich? Die offiziell in Apostelgeschichte 6 eingesetzten Diakone hatten den Auftrag, die Bedürftigen zu versorgen. In Griechen heißt es auch, deswegen gefällt mir das besser, aus der italienischen oder aus der englischen Bibel, die Taten der Apostel. Nicht, also die Acts, die Taten. Weil die Apostel taten sehr viele Taten. Jünger sollen an ihrer Liebe erkannt werden. Ihr sollt an eurer Liebe erkannt werden. Wenn man uns an der Liebe erkennt, folgen wir dem Beispiel der Jünger. Die Apostel waren ausgebildet worden, dienende Leiter zu sein. Also auch liebe Leiter. Wenn mich jemand fragt nach dem Leitungsprinzip, sage ich, ich bin hier und obendrauf sind die Menschen, denen ich diene. Zum Beispiel in meiner Stadt, in meiner Gemeinde, in den anderen Gemeinden. Ich bin da. Das sind die Menschen, denen ich diene. Viele verstehen das lieber so andersrum. Ne? Ich bin der Chef, ich bin der Leiter und das sind die Dienenden. Jesu Prinzip ist andersrum. Und das gefällt mir so gut. Stichwort 3, Liebe, das letzte. Lukas 10, 25. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn. Da haben wir ihn wieder, der Versucher. Was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Eine sehr gute und wichtige Frage, die sich auch jeder von uns oftmals stellt vielleicht. Aber es geht ja nicht um das Leistungsprinzip. Wir sind aus Gnade errettet. Sola gratia. Luther. Ja? Aus Gnade sind wir gerettet. Und Jesus begegnet so manchen Fragesteller, der in Wirklichkeit eigentlich ein Fallensteller ist. Das ist ja nicht das einzige Beispiel, wo er solche Leute trifft. Und es passiert mir auch oftmals, wenn Soldaten sagen, und, Carlo, was sagst du zu der Sache in der Ukraine, zu dem Krieg? Na, stell dich doch mal als Christ. Ist Gott gerade mal in Urlaub oder was macht er denn? Ja, du musst antworten. Und wer sich bei mir auf der sozialen Facebook-Seite mal ein bisschen umschaut, ich greife ganz viele heiße Eisen ein. Ja? Und dann kriege ich manchmal ganz schön Föhn ab. Von vorne, von hinten, von der Seite. Und es gibt ganz viele Menschen, die sich dann mit mir anlegen. Dann brauche ich wirklich die Weisheit eines Fuchses. Ja? Zu wissen, wie antworte ich weise den Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Und Jesus antwortet ihm, solltest du eigentlich wissen, mein Freund, du bist doch Schriftgelehrter. Was steht in der Schrift? Was liest du? Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Der letzte Satz wird manchmal ausgeblendet. Und Jesus sagt, richtige Antwort, Religion 1. Tu dies und du wirst leben. So erfüllen wir unseren Zweck und unseren Sinn hier auf Erden, solange wir hier sind. Mögen diese Worte an der Seele bekommen, sie zu atmen anfangen und wirklich uns zum Leben neu erwecken, auch in der Tat. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er sagt, größere Liebe hat niemals als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Steht in Johannes 15. Natürlich sprach Jesus von seinem eigenen Tod in diesem Fall. Sein Opfer ist der tiefste Ausdruck für Liebe in der gesamten Geschichte der Menschheit. Dieses Kreuz steht dafür. Das ist das Symbol für seine tiefste Liebe für uns. Die Liebe ist so zentral für Gott und für die neutestamentliche Gemeinde, wie wir sie sind, dass wir ohne sie keinen Anspruch darauf haben, uns Jünger Christi zu nennen, wenn wir ihn nicht in das Zentrum unseres Lebens, Wirkens, Denkens und Kraft nehmen. Und einige seiner Nächsten fand der Gesetzeslehrer sicherlich abscheulich. Sie waren vielleicht für ihn, für diesen Gesetzeslehrer, dumm, dreckig. Das konnte sich doch nicht auf diese beziehen, so fragte er, wer ist denn dein Nächster? Das können wir uns oftmals auch nicht aussuchen. Und dann erzählt Jesus ihm diese Räubergeschichte, wie im Kindergarten. Na, liebe Kinder, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Ja? Und der Mann, der den Samariter Geld, Zeit und Engagement opfert, gehört zu denjenigen Menschen, die der Gesetzeslehrer unerträglich fand und als Abschaum betrachtete. Doch genau dieser hilft an dieser Stelle. Und dann fragt Jesus, wir suchen eine Definition für den Begriff Nächster. Also wer von den dreien ist der Nächste? Und der Gelehrte kann nur antworten, derjenige, der mit ihm barmherzig war. Und dann sagt Jesus nur, wunderbar, dann geh hin und tue ebenso. Liebe ist ein Tu-Wort. Liebe ist ein Imperativ, ein Gebot und schließt diejenigen ein, die wir als nicht liebenswürdig ausschließen. Auch die sind dabei. Zeugnis der Liebe fordert persönliche Opfer. Wenn wir den beiden Geboten gehorchen würden, Gott und den Nächsten zu lieben, dann würden wir unserer Liebe damit einen starken Ausdruck verleihen. Und genau dadurch würden auch unsere Botschaft in der Welt, in der Gesellschaft, in Speyer nachvollziehbar sein. Und natürlich auch in Worms. Auf sein junges Glaubensleben zurückblickend sagte Georg Müller, der auch als Waisenvater von Bristol einmal tätig war, durch die Gnade hatte ich Verlangen, danach anderen Gutes zu tun. Ich versuchte nun Menschen für Christus zu gewinnen. Und er sagte, in diesem Bereich fand er seine Erfüllung. Und was dieser Mann in Bristol, einer sehr starken Arbeiterstadt, mit großer Armut, mit alleinstehenden Kindern, mit Menschen, die nur arbeiteten, Tag und Nacht, war er derjenige, der die Liebe hineinbrachte. Und drei Gaben können wahrscheinlich alle Christen haben und gebrauchen, wenn sie es wollen. Dienen, geben und Barmherzigkeit. Wir können es wunderbar an der Gemeinde Jerusalem sehen, in den ersten Kapitel der Apostelgeschichte, in den Acts der Jünger, in den Aktionen, wie sie die Menschen in ihrer Stadt erreicht haben. Und da sitzen Leute wie wir jetzt im Wohnzimmer ihres Lebens, wie im Wartezimmer, wo sie jeden, der reinkommt, beurteilen und warten, bis einer kommt, der vielleicht, aber nur vielleicht, ihr Nächster sein könnte. Wir haben einen klaren Auftrag. Es gibt einen klaren Bedarf. Ach, wo legen wir los? Egal wo und egal wie. Wir sehen uns ja manchmal so als Sünder, wir sind zu klein, wir haben zu wenig. Gott hat uns mit vielen Reichtümern ausgestattet. Und das Wichtigste, das Angebot der Errettung durch Jesus Christus, können notleidende Menschen nicht von staatlichen Institutionen erwarten. Der Staat hilft materiell. Aber die tiefe Not der Menschen ist nicht nur materiell, sie ist seelischer Art. Denn viele Menschen, die heute leben, leben ein Dasein mit einem großen Fragezeichen nach, was ist der Sinn meines Lebens? Wo komme ich eigentlich her und wo gehe ich hin? Material bekomme ich von der Stadt, Hilfe bekomme ich vom Amt. Aber wer gibt ihnen das Brot des Lebens für ihre Seele? Und diese Entfremdung von Gott ist die tiefste Not der Menschen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns als Botschafter in Christi loseisen und losmachen von dieser Komfortzone. Und es gibt zum Schluss noch drei Dinge, die euch wahrscheinlich begegnen werden. Bequemlichkeit, Gleichgültigkeit und Geiz. Das sind die drei Hürden, die wir wahrscheinlich in irgendeiner Weise uns begegnen werden. Doch solange wir uns von Gott, nicht von Gott, von Geiz, Egoismus und Lieblosigkeit befreien lassen, bleibt unser Glaube auch nur ein Lippenbekenntnis. Und ich bin sicher, ihr wollt das bestimmt nicht. Ich nämlich auch nicht. Und der liebevollste und effektivste Dienst geht immer aus der Anbetung Gottes heraus. Jesus ist der, der die Tür zum Wartezimmer deines Lebens aufreißt und sagt, der Nächste bitte. Und damit meint er dich. Dich persönlich, nicht irgendjemand. Er erwartet von dir, dass du aufstehst und losgehst und handelst. Geh hin und tue desgleichen. Amen. Ich würde euch bitten, aufzustehen. Ich würde gerne für uns beten. Himmlischer Vater, du siehst uns in unserer Nacktheit, wo wir uns manchmal so völlig entfremdet sind. Wir lieben unsere Gemeinde, unsere Gemeinschaft. Wir lieben es, zusammenzukommen und zu beten und dich anzubeten, Vater. Und das tue ich heute Morgen auf dem Weg hierher bereits. Die letzte Woche für die Gemeinschaft, wie habe ich dich angebetet, dass du jeden auf diese Predigt vorbereitest, auch mich. Und ich danke dir, dass du mitgegangen bist, dass du in diesem Moment hier bist. Und du siehst die Menschen in unserer Stadt oder in unseren Städten, die eben nicht diesen Vorzug haben, dich kennengelernt zu haben, dich zu kennen, mit dir zu leben. Und wir bitten dich, dass du hier in Speyer wirklich und auch bei uns in Worms ein Fass aufmachst. Und dass wir die Menschen erreichen können. Mit wenigen Dingen, mit wenigen Worten, mit kleinen Gesten, mit einer Mimik, mit einer Gestik, mit einem Wort, mit einem Geschenk, mit unserem kleinen Engagement. Dass du uns bewegst durch deinen wundervollen Heiligen Geist und was wir brauchen. Amen.